Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Schön, dass du da bist.
Hallo auch von mir. Wir sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, jeden von uns im Job in den letzten Jahren irgendwie eingeholt hat. Medienresilienz. Und ich meine damit jetzt ausdrücklich nicht den nächsten Achtsamkeitsworkshop. Es geht um die harte, strukturelle Frage. Wie machen wir unseren Beruf zukunftsfest, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben?
Absolut. Es geht ja um das große Ganze. Wie können wir als Journalistinnen, als Journalisten unsere Arbeit nicht nur überleben, sondern sie gut machen, sicher machen, mit Haltung machen, während die Rahmenbedingungen ja immer rauer werden?
Genau. Und als Grundlage dafür haben wir uns ein wirklich substanzielles White Paper vorgenommen von der Duisburger Medienwerkstatt. Richtig. Darin sind die Erkenntnisse von zwei der profiliertesten Köpfe zu dem Thema zusammengefasst. Dr. Stefan Weichert vom WOZA-Institut für digitale Resilienz, wir sagen übrigens WOKA, und Dr. Leif Kramm vom ZEMKI der Uni Bremen. Und es sind eben zwei Leute, die nicht im Elfenbeinturm sitzen, die verbinden Forschung ganz direkt mit der Praxis. Und das merkt man dem Papier auch an, finde ich.
Ja, total.
Es ist eine Analyse, die nicht im Problem verharrt, sondern ganz klar auf Lösungen zielt.
Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Wir wollen für dich mal schauen, was diese Resilienz für deinen konkreten Arbeitsalltag bedeutet, wie es wirklich um den Journalismus steht. Und das ist der Kern, welche positiven, vielleicht auch überraschenden Ansätze es gibt.
Eben. Einblick von Kolleginnen für Kollegen. Und da müssen wir am Anfang ganz ehrlich sein. Der Druck im Kessel ist enorm. Dieses Gefühl, dass sich die Arbeitsrealität so dramatisch verdichtet hat, das ist ja kein Jammern auf hohem Niveau, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist messbare Realität. Das White Paper nennt das multiple Krisen. Und das trifft den Nagel auf den Kopf.
Weil es nicht nur eine Ursache gibt?
Genau. Der offensichtlichste Punkt ist die schiere Arbeitsverdichtung, der Zeitdruck. Das ist das, was jeder von uns täglich spürt.
Oh ja, das kennt, glaube ich, jeder. Früher hast du einen Artikel am Tag geschrieben, heute schreibst du den Artikel, schneidest dazu ein kurzes Video, textest 3 Social-Media-Postings und sollst dann am besten noch die Kommentare moderieren. Das ist diese Verdichtung in Reinform.
Und das ist ja nur die inhaltliche Seite.
Stimmt. Darauf sattelt sich dann die ökonomische Unsicherheit. Sinkende Einkommen, gerade bei den Freien, die oft von der Hand in den Mund leben. Aber auch in den Redaktionen diese ständige, nagende Angst vor der nächsten Sparrunde.
Das schafft so ein Klima der Verunsicherung. Absolut. Und das wirkt sich auf die Arbeit aus. Und dann kommt noch die dritte, vielleicht die zermürbendste Ebene dazu. Die mentale Belastung.
Du meinst den Hass im Netz?
Ja. Die schiere Welle an digitaler Aggression. Hate Speech, persönliche Bedrohungen, Doxing. Für viele ist das zur Normalität geworden. Aber es ist nicht normal.
Es ist ein Angriff.
Es ist ein Angriff, der Spuren hinterlässt. Es ist ja nicht nur der Hass an sich, es ist die Menge und die Tatsache, dass er sich in deinen privaten Raum frisst. Jederzeit. Und was macht das mit der Qualität unserer Arbeit? Also was hier faszinierend und zugleich besorgniserregend ist, ist die direkte Verknüpfung dieser Punkte. Das Papier macht ganz klar, ökonomische Sicherheit, mentale Gesundheit und redaktionelle Qualität sind keine getrennten Silos. Die bedingen sich gegenseitig.
Ganz genau. Wer Angst um seinen Job hat oder psychisch am Ende ist, der kann nicht mehr frei und mutig recherchieren. Damit ist Resilienz keine private Wohlfühlangelegenheit. Sie ist absolut systemrelevant für unsere Demokratie.
Dieser Druck ist also nicht nur ein Gefühl, er ist messbar. Und genau diese Messdaten fand ich besonders aufschlussreich. Sie basieren ja auf einer bundesweiten DJV-Mitgliederbefragung vom ZEMKI, also dem Team um Leif Krampf.
Richtig. Und als ich das gelesen habe, ist mir eine Zahl sofort ins Auge gesprungen. 84% arbeiten crossmedial. Das klingt erstmal hoch und modern, aber ich frage mich, machen die das auch gut und gerne oder ist das eher ein Zeichen von Überforderung?
Das ist genau die richtige Frage. Diese Zahl ist zutiefst ambivalent. Einerseits, klar, zeigt sie, der Berufsstand ist anpassungsfähig. Andererseits schreit sie förmlich nach gezielter Weiterbildung. Denn crossmedial arbeiten heißt in der Realität ja oft, mach mal eben noch ein Video, du kannst das doch. Ja, ohne die nötige Zeit, ohne das richtige Equipment, ohne das Know-how.
Eben. Das erzeugt Stress und am Ende oft nur mittelmäßige Ergebnisse.
Man hat ja manchmal das Gefühl, man muss heute vor allem ein Social-Media-Guru und KI-Flüsterer sein. Umso erstaunlicher fand ich, was die Umfrage bei den Kernkompetenzen zutage fördert. Die sind nämlich erstaunlich klassisch, oder? Und das ist vielleicht die wichtigste und auch beruhigendste Nachricht aus diesen Daten. Das Fundament ist stabil, wirklich.
Ja, Faktentreue und eine saubere Recherche werden von der überwältigenden Mehrheit immer noch als die wichtigsten Fähigkeiten angesehen. Aller technologischen Disruption zum Trotz bleibt das der Markenkern.
Wobei die Herausforderung ja ist, dass saubere Recherche heute was völlig anderes bedeutet als noch vor 10 Jahren. Mit KI-Inhalten und Deepfakes?
Absolut. Das Fundament ist gleich, aber die Werkzeuge und die Gefahren sind komplett neu.
Das führt uns direkt zum Thema KI.
Das erscheint in der Umfrage als das große, ambivalente Werkzeug. Die meisten sehen das Potenzial, dass KI uns bei Routineaufgaben entlasten kann.
Transkriptionen, Datenanalyse, solche Sachen.
Genau. Aber gleichzeitig herrscht eine massive Unsicherheit, was die ethischen und die qualitativen Leitplanken angeht. Und die Umfrage zeigt da den dringenden Ruf nach klaren, verbindlichen redaktionellen Leitlinien.
Es kann nicht sein, dass da jeder für sich allein herumexperimentiert.
Richtig. Die Umfrage legt aber auch noch andere strukturelle Probleme offen.
Zum Beispiel?
Vor allem bei 2 Themen. Gezielte Nachwuchsförderung und Diversität. Es gibt einfach zu wenige strukturierte Wege für junge Talente und die Redaktionen sind oft noch zu homogen, um die Gesellschaft wirklich abzubilden.
Mhm.
Aber es gibt noch eine letzte, extrem wichtige Erkenntnis. Und die überrascht vielleicht auf den ersten Blick.
Und die wäre?
Wenn man das alles verbindet, wird deutlich, wie entscheidend lokale Medien und physische Begegnungsorte als Vertrauensanker sind.
Also das Greifbare vor der eigenen Haustür.
Exakt. Vertrauen entsteht da, wo man Journalistinnen und Journalisten buchstäblich treffen und ihnen Fragen stellen kann.
Okay, wir haben jetzt ein ziemlich klares, teils auch düsteres Bild gezeichnet. Druck, Unsicherheit, Defizite. Aber, und das ist das Tolle an dem Papier, es bleibt nicht dabei stehen.
Nein, es geht um Lösungen.
Und die Ansätze vom Fozer-Institut fand ich ehrlich gesagt teilweise ziemlich wild und erfrischend unkonventionell. Sie begreifen Resilienz ja nicht einfach als individuelle Stärke im Sinne von reiß dich zusammen, ganz im Gegenteil. Das ist der Kern ihrer Philosophie. Resilienz ist ein ganzheitliches Konzept. Es braucht die Stärke des Einzelnen, klar, aber die kann sich nur entfalten, wenn auch das Team und die übergeordneten Strukturen resilient sind. Der Grundgedanke ist also, Journalismus als demokratische Infrastruktur zu begreifen.
Genau. So wie wir Straßen und Stromnetze brauchen und pflegen, brauchen wir einen stabilen, funktionierenden Journalismus. Und diese Infrastruktur muss man aktiv pflegen und manchmal eben auch neu bauen.
Und da kommen diese kreativen Praxisformate ins Spiel. Zum Beispiel das Dorf-Dialog-Dinner. Klingt erstmal nach Landfrauenverein.
Ja, aber die Idee dahinter ist bestechend. Sie ist genial in ihrer Einfachheit. Man bringt Bürgerinnen, Lokalpolitiker und Journalisten an einen Tisch.
Nicht für ein steifes Podium, sondern zum Essen.
Zum gemeinsamen Essen und Reden. Nicht übereinander, sondern miteinander. Das verändert die komplette Dynamik. Man hört zu, man streitet, man begegnet sich als Mensch.
Das bricht ja auch diese anonyme Lügenpresse-Erzählung total auf. Man kann schlecht jemanden pauschal verdammen, mit dem man gerade Brot geteilt hat.
Eben. Es erdet die Debatte.
Aber dann bin ich im White Paper über den Ghostbuster-Krankenwagen gestolpert. Ich musste laut lachen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Fahren die mit Blaulicht zu Fake News einsetzen?
Fast. Stell dir das visuell vor. Da rollt dieser alte, umgebaute Krankenwagen auf einen Marktplatz, die Hecktüren gehen auf und statt einer Trage kommt ein kleines, mobiles Medienlabor zum Vorschein. Mit Kameras, Mikrofonen, einem Greenscreen. Die Leute, die vom Einkaufen kommen, bleiben stehen, sind neugierig.
Das bricht das Eis auf eine Art, wie es kein Zeitungsartikel je könnte. Es ist im Grunde ein trojanisches Pferd für Medienkompetenz. Man lockt die Leute an und kommt dann ins Gespräch. Wie erkennt man Desinformation? Wie arbeiten wir eigentlich? Journalismus wird also anfassbar.
Exakt. Und das ist der eigentliche Paukenschlag in all diesen Ansätzen. In einer Zeit, in der alle über digitale Skalierung reden, ist die wirksamste Waffe gegen Misstrauen radikal analog. Rausgehen, sich an einen Tisch setzen, Kaffee trinken.
Miteinander reden. Das ist keine nette Geste, sondern eine knallharte Strategie zur Wiederherstellung von Vertrauen.
Neben diesen Events gibt es aber auch ganz konkrete Werkzeuge und Bildungsangebote für uns Journalistinnen und Journalisten, oder? Ja, das ist die andere Säule. Sie entwickeln ganz praktische Dinge, KI-Leitlinien für Redaktionen, Resilienztests für Teams, ganze Lernplattformen. Und darauf aufbauend gibt es gezielte Fortbildungen, richtige Akademien. Da gibt es LINA, eine Akademie speziell für mediale Führungskräfte, weil Resilienz eben ganz stark von guter Führung abhängt.
Macht Sinn.
Es gibt KIRA, wo es um KI-Resilienz geht, also den souveränen Umgang mit der Technologie. Und es gibt DIRA, ein Programm speziell für den so wichtigen Lokaljournalismus.
Das heißt also, es reicht nicht, wenn ich mir als Einzelner ein dickeres Fell zulege. Das sind ja alles nur Symptombehandlungen, wenn die Struktur krank ist.
Genau. Die Botschaft ist, Resilienz ist eine Teamaufgabe, eine Führungsaufgabe, eine strukturelle Aufgabe. Welche konkreten Handlungsfelder formuliert das White Paper denn da? Es gliedert die Empfehlungen sehr klar auf drei Ebenen. Die erste Ebene, die Redaktionen selbst. Hier geht es darum, eine Kultur der Unterstützung zu schaffen.
Was heißt das konkret?
Zum Beispiel Mentoring-Programme etablieren, damit erfahrene Kolleginnen ihr Wissen an Jüngere weitergeben.
Also weg vom Einzelkämpfertum, das ja in vielen Redaktionen immer noch als Tugend gilt, so nach dem Motto, jeder kämpft für seine eigene Story.
Genau. Es geht darum, Zusammenarbeit aktiv zu stärken. Und ganz wichtig, eine gesunde Fehlerkultur etablieren. Eine Atmosphäre, in der man Fehler offen ansprechen und gemeinsam daraus lernen kann, anstatt sie aus Angst zu vertuschen.
Richtig. Das allein würde schon enormen Druck aus dem System nehmen. Das wäre ein Kulturwandel, der in vielen Häusern überfällig ist. Was ist die zweite Ebene? Die zweite Ebene bist du, die einzelne Journalistin, der einzelne Journalist. Und hier lautet die klare Empfehlung, lerne digitale Selbstverteidigung. Das klingt nach Kampfsport.
Ist es im Grunde auch. Es ist grundlegende Arbeitshygiene im 21. Jahrhundert. Du musst wissen, wie du dich, deine Daten und deine Quellen vor digitalen Angriffen schützt.
Und der zweite Punkt auf der Ebene?
Pflege deine beruflichen Netzwerke. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist ein unglaublich wichtiger Schutzfaktor. Zu merken, ich bin mit diesem Problem nicht allein, ist psychologisch enorm entlastend.
Und die dritte Ebene schaut dann über den Tellerrand unserer Branche hinaus. Genau, das ist die Ebene von Politik und Gesellschaft. Hier ist der Appell eindeutig. Es braucht eine gezielte strategische Förderung von Gemeinwohlmedien. Also von Medien, deren oberstes Ziel nicht die Profitmaximierung ist, sondern der Dienst an der Gesellschaft. Und es braucht die Entwicklung von nationalen Resilienzstrategien, die Journalismus als das begreifen, was er ist. Eine Säule der Demokratie. Eine, die geschützt und gestärkt werden muss. Das Fazit ist im Grunde, wir müssen aufhören, Resilienz als individuelles Problem zu behandeln. Sie muss strategisch gedacht und institutionalisiert werden, als fester Bestandteil von Qualitätssicherung und Medienpolitik. Puh, das ist eine Menge, aber ich finde es auch unglaublich ermutigend. Was ich für mich mitnehme, wir stehen zwar unter massivem Druck, aber wir sind der Situation nicht hilflos ausgeliefert.
Nein.
Resilienz ist ein lernbarer und vor allem ein gestaltbarer Weg in die Zukunft. Es geht um Haltung, um Schutz und um eine gemeinschaftliche Infrastruktur, die wir selbst bauen müssen. Die Arbeit von VOKA zeigt ja, es gibt unglaublich viele kreative Wege.
Absolut. Für mich ist die positive Kernbotschaft das Wichtigste. Die Diskussion um Resilienz ist eben keine Krisen- und Jammdebatte, sondern eine Zukunftsdebatte.
Es geht nicht darum, den Untergang zu verwalten, sondern darum, die Zukunft aktiv zu gestalten. Die zentralen Botschaften sind für mich: Resilienz ist lernbar, Gemeinwohl ist gestaltbar und Journalismus braucht wieder mehr echte Orte der Begegnung. Und das gibt doch Hoffnung, finde ich.
Das finde ich auch. Und mit diesem hoffnungsvollen Gedanken wollen wir dich jetzt entlassen. Nimm diesen Gedanken doch mal mit, wenn du morgen in deinen Arbeitsalltag startest. Was wäre der eine kleine, konkrete Schritt, den du oder dein Team sofort umsetzen könntet, um eure eigene Resilienz ein kleines bisschen zu stärken? Vielleicht ist das ja der Anfang von etwas Großem.